Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir kommen jetzt zu den Berichten aus Naturwissenschaften und Technik. Heute mit Arndt Reuning. Was steht auf dem Programm?
Ja, Susanne Kuhlmann, wir haben heute einen Blick geworfen auf einen kleinen idyllischen Ort in der Osteifel in der Nähe von Andernach. Es geht um den Laacher See, der liegt dort in einem Talkessel von Wäldern umgeben. An seinem Ufer, da erhebt sich die Benediktinerabtei Maria Laach mit ihrer romanischen Basilika. So paradiesisch war es dort aber nicht immer. Vor rund 13.000 Jahren war an diesem Ort nämlich die Hölle los. Am Ende der Eiszeit ereignete sich dort eine Katastrophe, die erst dazu führte, dass der See dort heutzutage existiert. Um die europaweiten Folgen dieser Katastrophe von einst geht es im Lauf der Sendung. Doch beginnen möchte ich mit dem täglichen Corona-Update.
Wir haben es ja bis hierhin geschafft, auch durch Abstand halten, durch Hygiene, dass wir diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona-Update.
Bund und Länder haben sich gestern auf das weitere Vorgehen in der Corona-Krise geeinigt. Die strengen Regeln, die anfangs galten, die werden demnach weiter gelockert. Allerdings ist auch eine Art Notbremse vorgesehen. Hat ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, dann sollen sofort wieder konsequente Beschränkungen gelten. Es soll also stärker vor Ort entschieden werden, wie die Seuche bekämpft wird. Wie werden diese Änderungen bewertet von Fachleuten, die an mathematischen Modellen arbeiten, welche den Verlauf der Epidemie beschreiben? Zu ihnen gehört Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Und das ist ihre Antwort darauf.
Im Prinzip finden wir diese Maßnahmen an sich sehr sinnvoll. Gerade eine solche Notbremse ist sehr wichtig, damit es nicht zu einer zweiten Welle kommt. Indem man lokal darauf achtet, dass die Fallzahlen nicht zu sehr steigen, kann man verhindern, dass insgesamt wir wieder zu Zuständen wie im März kommen.
Sie haben an einem Strategiepapier mitgearbeitet, das Ende April veröffentlicht wurde. Strategien zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Darin nennen Sie das Ziel, dass wir die Zahl der Neuinfektionen so weit senken, dass die verbleibenden Infektionsketten nachverfolgt werden können. Sehen Sie uns denn auf einem guten Weg dorthin?
Ich denke, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind, aber wahnsinnig vorsichtig sein müssen. Wir haben eine wahnsinnig gute Chance zurzeit, die Pandemie wirklich unter Kontrolle zu bekommen, zumindest lokal und in Deutschland. Unter Kontrolle heißt, alle Infektionsketten werden nachverfolgt und können dadurch gestoppt werden. Wenn wir das schaffen, dann ist das Ziel von null Infektionen wirklich in Reichweite. Null Infektionen wäre sehr, sehr wichtig, einfach um das Vertrauen auch wieder herzustellen. Wenn man sich sicher sein kann oder zumindest ziemlich sicher sein kann, dass man sich nicht ansteckt, wenn man ins Restaurant geht oder ins Kino geht, dann kann man das auch wirklich wieder mit gutem Gewissen komplett öffnen.
Ja, aber kamen denn die Lockerungen dazu nicht ein wenig zu früh? Also ist denn dieser Zustand schon erreicht?
Das ist eine gute Frage und eine, sag ich mal, Gratwanderung. Das wird man erst im Nachhinein wissen. Klar, als vorsichtiger Mensch hätte man eventuell etwas vorsichtiger gelockert. Wir hoffen einfach sehr, dass der Trend, der bisher war, dass die Zahlen deutlich zurückgehen, dass der weiter anhält, trotz der Lockerung. Und ob der anhält oder nicht, das hängt ja eben auch maßgeblich von dem Verhalten der einzelnen Personen ab. Wenn alle Personen weiterhin sehr, sehr vorsichtig sind, dann hoffen wir sehr, dass dieser Trend weiter anhält und eine Kontrolle möglich sein wird. Und das Ziel, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das Ziel sollte sein, null Neuinfektionen in bestimmten Landkreisen zu erreichen. Idealerweise in ganz Deutschland, vielleicht sogar in ganz Europa.
Nehmen wir einfach mal an, dass die Lockerungen wieder zu einer steigenden Zahl von Infektionen führen könnten. Wäre es denn dann auch möglich, die Epidemie hier in Deutschland zu besiegen?
Wenn die wieder steigen, muss man sich eine zweite Chance erarbeiten, die Fallzahlen wieder runterzubekommen. Das bedarf dann wieder einiger Kraftanstrengungen und einiger Einsätze. Wir sehen jetzt gerade diese wirklich gute Chance, Richtung Null zu kommen. Wenn die Fallzahlen wieder steigen, dann rückt dieses Ziel in weitere Ferne. Was man wirklich klar sagen muss, ist, wenn es lokal keine Neuinfektionen gibt, dann ist das Risiko viel geringer, sich anzustecken. Und man kann wesentlich besser lockern. Und dieser qualitative Unterschied, der sollte eigentlich jedem klar sein, der Lockerungen macht. Dieser Unterschied, ob man wirklich null Neuinfektionen hat und damit einfach diese Krankheit nicht mehr da ist oder ob man an einem egal wie niedrigen Level laviert. Solange man ein gewisses Level an unerkannten Infektionsketten hat, ist die Gefahr eines Ausbruchs jederzeit noch gegeben.
Ja, aber insgesamt gilt es ja auch, eine komplexe Optimieraufgabe zu lösen, bei der die Fallzahl an Neuinfektionen nur eine Zielgröße darstellt, neben den wirtschaftlichen Folgen und eventuell auch gesundheitlichen Nebenwirkungen wie etwa Depressionen.
Ja, das ist uns bewusst. Deswegen haben wir unser Strategiepapier auch klar erstmal aus der Sicht der theoretischen Epidemiologie geschrieben, haben aber jetzt in den letzten Wochen auch noch sehr, sehr engen Kontakt und engen Austausch mit Wirtschaftlern und Pädagogen und anderen Disziplinen gehabt. Und wir sagen alle unisono, egal mit wem ich spreche, es wäre extrem wichtig, es wäre extrem gut, in den nächsten 2 bis 3 Wochen diese Fallzahlen so weit runterzukriegen, dass sie 0 in Reichweite ist. Das ist nicht weit weg. Und die Frage ist, möchte man jetzt die nächsten 2, 3 Wochen nochmal sich richtig Mühe geben, diese Fallzahlen runtergehen, natürlich jeder nach seinen Maßgaben, oder möchte man eben über Monate oder Jahre hinweg mit latenten, unentdeckten Infektionsketten rechnen müssen?
Sagt Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Noch kann niemand sagen, wann es einen Impfstoff geben wird gegen das neuartige Coronavirus. Das Prinzip hinter solch einer Vakzine ist aber eigentlich ganz simpel. Das Immunsystem wird in Kontakt gebracht mit einem abgeschwächten Virus oder einem Teil davon, etwa einem Eiweißmolekül von der Oberfläche, üblicherweise, sodass der Körper seine Abwehr im Ernstfall schneller hochfahren kann. Peter Seeberger ist Chemiker am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm bei Potsdam. Und er sucht nach einem süßen Impfstoff. Vor der Sendung hat er mir erklärt, worum es sich dabei handelt.
Die Hülle des Virus besteht nicht nur aus Eiweißen, sondern diese Eiweiße sind noch dekoriert mit komplexen Zuckerstrukturen. Und diese komplexen Zuckerstrukturen schützen die Eiweiße und Proteine vor der Verdauung im Körper. Das heißt, sie sind extrem wichtig für den Virus und sie sind auch spezifisch.
Das heißt, man könnte es benutzen, also eine Art Visitenkarte dieses speziellen Coronavirus, um das Immunsystem eben zu trainieren auf den Erreger.
Das ist momentan die Idee. Die Zucker sind ähnlich denen, die man auch beim HIV-Virus gefunden hat. Und das Problem ist da, dass diese Zucker zwar spezifisch sind, dass sie aber flexibel auch sein können und das Immunsystem Schwierigkeiten hat, an die ranzukommen, um eine gute Immunantwort zu machen.
Was wären denn die Vorteile solch eines süßen Impfstoffes in Anführungszeichen gegen das neuartige Coronavirus?
Die Veränderung der Zuckerstrukturen auf der Oberfläche ist für viele Erreger deutlich schwieriger, als seine Eiweiße zu ändern. Deswegen verwendet man diesen süßen Impfstoff auch bereits heute in Menschen zur Impfung gegen eine Vielzahl von Bakterien. Das heißt, das Konzept als solches ist nicht neu, aber es würde hier erstmals im Bereich von Viren eingesetzt werden.
Das heißt, wenn sich das Virus verändert in seiner Oberfläche bei den Proteinen, bei den Eiweißverbindungen durch Mutationen, dann würde eventuell ein Impfstoff, der gefunden wurde, gar nicht mehr so gut wirken. Wenn man die Zucker dafür verwendet, dann ist sozusagen die Wirkung länger stabil.
Das ist bei Bakterien auf jeden Fall so. Da hat es sehr gut funktioniert und man sieht eben keine Resistenzen bisher. Bei Viren ist das Ganze neu und es muss eben nachgewiesen, dass es auch wirklich so ist. Es könnte natürlich auch das Gegenteil eintreten, dass sich die Zucker auch verändern und dann wäre der Ansatz sinnlos.
Die Zuckerchemie ist ja durchaus komplex. Viele Zuckerverbindungen aus der Natur setzen sich aus Einfachzuckern zusammen. Es handelt sich also um sogenannte Polysaccharide. Sie bestehen aus langen Ketten oder auch aus Bäumen, aus kleinen Einfachzuckern. Stellt das nicht eine große Herausforderung dar für die Synthese solch eines potenziellen Impfstoffes?
Der Zugang zu den Zuckern war bisher ein Riesenproblem. Die Impfstoffe auf dem Markt, die es gegen Bakterien gibt, die sind durch Isolation gewonnen. Und die Idee erstmal von einem infektiösen Agens, Bakterium oder Virus, die Zucker abzuziehen und diese aufzureinigen, ist recht einfach konzeptionell, ist aber technisch extrem schwierig. Deswegen gehen wir einen anderen Weg und bauen diese Zucker chemisch zusammen. Auch das hat sich als extrem schwierig herausgestellt über Jahre hinweg. Aber meine Arbeitsgruppe hat über die letzten 22 Jahre ein Instrument gebaut, mit dem wir diese Zucker jetzt automatisiert zusammenfügen können. Das, was früher durchaus Jahre gedauert hat und überhaupt nicht möglich war, geht heute innerhalb von Stunden.
Das heißt, das ist ein Syntheseroboter, der auf Anweisungen hin ganz spezifische Zucker herstellen kann?
Genau, wir haben jetzt gerade letzte Woche veröffentlichen können, dass wir Ketten an einem Stück bis zu 100 Bausteine zusammenfügen können. Das Ganze hat 188 Stunden gedauert. Der vorhergehende Weltrekord waren 92 und das hat ein Team von 10 Leuten in China wahrscheinlich 4 bis 5 Jahre gekostet. Das heißt, indem er jetzt schnellen Zugang zu diesen komplexen Zuckern bekommt, ist eben auch die Impfstoffentwicklung deutlich schneller möglich.
Da schließt sich natürlich die Frage an, wie schnell könnte denn ein Impfstoff auf Zuckerbasis hergestellt werden?
Ich denke, es ist noch zu früh, darüber zu spekulieren. Impfstoffentwicklung typischerweise dauert sehr lange und die Leute, die auf Eiweißen arbeiten, haben jetzt einen großen Vorsprung vor uns. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, alle möglichen Ansätze zu untersuchen und zu versuchen, dem Virus Herr zu werden. Und wenn das, was wir vorhaben, funktioniert, dann könnte das durchaus auch in einem Jahr bis zum Versuch im Menschen kommen.
Eine Einschätzung von Peter Seeberger, der nach einem Corona-Impfstoff auf Zuckerbasis sucht. Der Stillstand des öffentlichen Lebens in den vergangenen Wochen in Deutschland hatte offenbar nicht nur schlechte Seiten. Die Luftqualität in Ballungsgebieten hat sich offenbar signifikant verbessert. Das legen Messungen von Satelliten aus nahe. Im Lauf dieser Woche nun war im Rheinland ein Zeppelin unterwegs, der ein etwas genaueres Bild zeichnen soll von der Verteilung der Schadstoffe. Volker Mrasek war bei einem der Starts mit dabei.
Der Verkehrsflugplatz Bonn-Hangela in Nordrhein-Westfalen. Normalerweise starten hier Hubschrauber der Bundespolizei und kleine Propellermaschinen. Jetzt wird hier ein ganz anderes Flugobjekt betankt.
720 Kilo. Sobald die Menge erreicht ist, gibt der vorne im Schiff ein Signal. Er macht die Pumpe aus und ich kann dann in dem Moment den Schlauch wieder abziehen.
Das Schiff ist der Zeppelin NT, länger als ein Jumbojet und so hoch wie ein dreigeschossiges Wohnhaus. Je mehr Flugbenzin in den Tank strömt, desto mehr Ballastsäcke fliegen zum Ausgleich aus der Passagierkabine unter der riesigen Hülle des Zeppelins. Dann ist es soweit, der Tankschlauch wird wieder eingezogen. Der Kapitän wirft schon mal die 3 schwenkbaren Propellertriebwerke des Zeppelins an. Eins am Heck und 2 an den Seiten. Nur noch 20 Minuten bis zum Start. Mitfliegen wird auch Christian Wesoleg aus dem Forschungszentrum Jülich. Der Elektroingenieur betreut die Messinstrumente an Bord. Der heutige Trip soll 6 Stunden dauern und durch das Rheinland führen, mit Köln, Düsseldorf und Mönchengladbach als wichtigen Wegmarken.
In dieser Route ist spannend, dass wir verschiedene Terrains fliegen, speziell über ein paar Städte, wo speziell die Luftschadstoffkonzentration gemessen werden soll. Und zwischen den Städten haben wir auch ländliches Profil, was wir dann untersuchen können.
Die Corona-Krise ist ein großes Problem für die deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen. Denn ihr Kerngeschäft, Rundflüge mit Touristen, liegt derzeit auf Eis. Für Atmosphärenforscher dagegen ist das eine unerwartete Chance. Zum einen war der Zeppelin NT kurzfristig verfügbar. Zum anderen sei es interessant, gerade in der jetzigen Situation Schadstoffe zu messen, sagt die Jülicher Physikerin und Projektleiterin Astrid Kindler-Scharr.
Was wir in der Regel natürlich haben, sind Beobachtungen aus dem, sagen wir mal, laufenden Betrieb. Die Gesellschaft lebt das vor sich hin, was sie eben in der Routine tut. Was wir in der Regel nicht haben, sind Daten. Was wäre denn, wenn man einen Sektor massiv reduziert?
Genau das geschieht im Moment. Die Leute fahren weniger Auto, Industriebetriebe haben ihre Produktion heruntergefahren und damit auch ihren Schadstoffausstoß.
Sodass wir hier jetzt untersuchen, wie sich diese veränderten Emissionen auf die Konzentration in der Atmosphäre auswirken. Wir machen operationelle Luftqualitätsvorhersage, die eben jeden Tag für die nächsten 3 Tage hier im Rheinland zum Beispiel die Luftqualität vorhersagt, sodass wir hier eben prüfen können, sind unsere Modelle richtig, müssen wir Emissionen, die die Modelle antreiben, anpassen.
Nur noch wenige Minuten jetzt. Die Messinstrumente laufen bereits. Ein Gaschromatograph in der Passagierkabine und außen installierte Chemosensoren. Die Geräte erfassen Feinstaubpartikel und etliche Spurengase, darunter Stickoxide, Ozon und auch Ammoniak, ein Umweltschadstoff, der vor allem aus der Massentierhaltung stammt. Christian Wesolek wird jeden Moment zusteigen.
Natürlich drehen wir nicht nur Däumchen da. Wir haben eine Online-Verbindung über Mobilfunk und dann auch Wissenschaftler im Ohr per Telefon. Und die haben auch Zugriff auf das Gerät, was in der Passagierkabine mitfliegt, sodass wir praktisch, wenn wir in so einen Plumen reinkommen, sprich eine Abgaswolke, schnell dem Piloten Bescheid sagen, bitte flieg nochmal zurück, dann können wir das Ganze nochmal nachmessen.
Wenige Augenblicke später schwebt Wesolek gemächlich davon, mit Tempo 60. 4 Zeppelin-Flüge sind insgesamt geplant. Eigentlich hätten sie schon etwas früher stattfinden sollen, aber das Wetter spielte nicht mit. Jetzt müssen die Jülicher Atmosphärenforscher hoffen, nicht allzu spät dran zu sein, denn inzwischen gibt es bereits erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen und der Schadstoffausstoß von Industrie und Verkehr steigt vermutlich schon wieder.
Kontrollflüge in der Krise, eine Reportage von Volker Mrasek war das. In dieser Woche hätte in Wien die Jahrestagung der europäischen Geowissenschaftler stattfinden sollen, mit rund 18.000 Teilnehmern. Wegen des Coronavirus findet die Veranstaltung nun online statt. Und in einer virtuellen Präsentation geht es um den Laacher Vulkan in der Osteifel. Der ist vor rund 13.000 Jahren ausgebrochen, 1,5-mal stärker als der Pinatubo im Jahr 1991. Und eine der Fragen, welche die Forscher schon lange interessiert, ist, welche Folgen hatte das für die Menschen, die damals am Ende der Eiszeit in Europa lebten? Dagmar Röhrlich weiß mehr darüber.
40 Kilometer hoch soll die Aschesäule gestiegen sein und die Explosion war wohl in ganz Europa zu hören. Der Ausbruch des Laacher Vulkans vor rund 13.000 Jahren begrub seine Umgebung unter einer bis zu 50 Meter mächtigen Schicht aus Vulkanasche und Bims. Und nicht nur diese Umgebung war betroffen, denn je feiner die Partikel waren, desto weiter flogen sie.
Und wir haben jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren schon eine Datenbank erstellt von solchen Aschefundpunkten in Europa, die ganz deutlich zeigen, dass eben die Vulkanasche des Ausbruchs in zwei Richtungen hauptsächlich verfrachtet wurde.
Und zwar nach Süden bis nach Norditalien hinein und vor allem nach Nordosten bis nach Russland und Skandinavien, erklärt Felix Riede von der Universität Aarhus. Das Besondere, genau wie der sehr viel schwächere Vesuv-Ausbruch von 79, der Pompeji und Herkulaneum unter sich begrub, halten auch die Aschen des Laacher Vulkans ein Augenblicksbild fest. Nicht das einer Zivilisation, sondern das der Umwelt. Zutage kommt dieser Schnappschuss jetzt wieder an Orten, wo vulkanische Aschen und Mims im Tagebau gefördert werden.
Denn diese Ausgrabungsaktivitäten haben eben an vielen Stellen auch ganz fantastische archäologische Fundstellen hervorgebracht, aber auch paläontologische Funde, also Reste von Bäumen, Reste von Blättern, Tierspuren und so weiter.
Als der Vulkan ausbrach, zogen kleine Gruppen von Jägern und Sammlern durch Europa. Sie gehörten zur Federmesserkultur, die ihren Namen einem typischen Feuersteinwerkzeug verdankt.
Sie waren sehr mobil, sind also oft weitergezogen von Lager zu Lager und hatten aber weitreichende Kontakte über ganz Europa. Wir haben zum Beispiel Bernstein aus der Nordsee oder der Ostsee in Fundstellen in der Schweiz. Also die Leute haben sich viel bewegt, haben aber auch Materialien, Partner, Wissen ausgetauscht.
Das Gebiet des Laacher Vulkans scheint damals nicht oder nur sehr dünn besiedelt gewesen zu sein. Im heutigen Hessen jedoch, das belegen archäologische Funde, lebten Menschen. Doch durch den Ausbruch des Laacher Vulkans bedeckten dann plötzlich vulkanische Aschen fast kniehoch das Land. Die Folge?
Danach sind diese Fundstellen nicht mehr bewohnt von den Menschen. Also im Mitteldeutschland, im südlichen Niedersachsen, in Hessen, scheint der Laacher See-Ausbruch also zu einer Besiedlungslücke geführt zu haben.
Je weiter vom Laacher Vulkan ein Gebiet war, desto feiner war das Material, das herunterrieselte, was zu Atembeschwerden geführt haben dürfte.
In den Bereichen, jetzt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, wo die Aschelagen eigentlich nicht mehr als 1 Zentimeter oder sogar weniger erreichten, war es eben hauptsächlich sehr, sehr feinkörnige Asche, die damit immer noch auf jeden Fall ziemlich irritierend war für die Menschen und die Tiere.
Die Reaktion der Menschen auf den Ausbruch und seine Folgen war regional sehr unterschiedlich. So belegen archäologische Funde, dass sich etwa 50 oder 100 Jahre nach dem Ausbruch Menschen in der Gegend des Laacher Sees aufhielten. Hessen hingegen und das südliche Niedersachsen scheinen über Jahrhunderte gemieden worden zu sein. Und in einem Gebiet könnte der Ausbruch sozusagen einen Innovationsschub bewirkt haben, in Südskandinavien.
Also vielleicht kann man sich das eben so vorstellen, dass die Menschen die Region, die direkt von der Asche betroffen war, vermieden haben und damit eventuell auch in etwas engeren Bereichen sich bewegt haben.
Die Gruppen waren plötzlich weitgehend isoliert von anderen Menschen und standen gleichzeitig in einem vergleichsweise engen Kontakt untereinander. Und so entwickelte sich in diesem südskandinavischen Refugium etwas Neues, die Brommekultur. Sie ist nach einem Fundplatz in Dänemark benannt. Die Menschen nutzten nun andere Jagdtechniken, verwendeten anscheinend Wurfspeere statt Pfeile und sie jagten vor allem Elche und Riesenhirsche, während die Bedeutung der Rentierjagd sank.
Eruption in der Eifel nach dem Ausbruch des Laacher Vulkans war alles anders. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit sind wir fast am Ende unseres Ausflugs in die Welt der Wissenschaft angekommen. Es fehlt noch der tägliche Blick in die Sterne. Heute geht es darum, wie Computer- und Konsolenspieler das Bild des Nachthimmels beeinflussen.
Sternzeit, 7. Mai. Gaming-Satelliten verspielen den Sternenhimmel. Mit seinen Starlink-Satelliten möchte das Unternehmen SpaceX in einigen Jahren jeden Ort der Welt mit einer schnellen Internetverbindung versorgen. Bei den etwa monatlichen Starts werden stets 60 Satelliten auf einmal im All ausgesetzt. Insgesamt sollen es mehr als 12.000 werden. Ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells ist das Gaming. Dabei tun sich Menschen an verschiedenen Orten zu Computerspielen zusammen. Beim Gaming muss die Signallaufzeit zwischen Computern und Satelliten möglichst kurz sein, andernfalls hakt das Spiel. Daher sind Satelliten in der geostationären Umlaufbahn ungeeignet, wo die Daten hin und wieder fast eine Drittelsekunde verzögert sind. Fast 9000 Starlinks sollen in nur 350 bis 550 Kilometern Höhe um die Erde kreisen, die restlichen 3000 etwa doppelt so hoch. Für Himmelsfans sind schon die ersten paar hundert Exemplare nicht zu übersehen. Immer wieder ziehen Ketten von 60 Satelliten über den Himmel. Dabei folgen für viele Minuten die himmlischen Lichtpunkte im Abstand einiger Sekunden. Die Starlink-Satelliten reflektieren das Sonnenlicht und werden so fast so hell wie die hellsten Sterne. Wenn sämtliche Satelliten im All sind, wird es am Himmel wohl von durchziehenden Lichtpunkten wimmeln. Je nach Beobachtungsort und Jahreszeit zeigen sich die Satelliten entweder nur in den Stunden nach Einbruch der Dunkelheit und vor Beginn der Morgendämmerung oder sogar die ganze Nacht. Aus dem Sternenhimmel wird jetzt allmählich ein Satellitenhimmel.
Das war Arndt Heuning mit Aktuellem aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion. Um kurz nach 10 beginnt unsere Gesprächsstrecke zum Thema Rollläden, Klimaanlagen, Fassadengrün. Was kühlt die Wohnung bei Hitzerekorden? Unter 00800 4464 4464 können Sie sich daran beteiligen und Fragen an unsere Gäste stellen. Die E-Mail-Adresse heißt marktplatz@deutschlandfunk.de. Damit wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, schreiben Sie doch bitte Ihre Telefonnummer dazu.